Also wir als Bündnis NOPAC, wir begrüßen es natürlich, auch wenn es in Teilen entschärft wird. Trotzdem müssen wir diesen Euphemismus ein bisschen bremsen, weil der Anspruch von Joachim Herrmann, der nun sagt, es gehe dabei um eine Stärkung des Bürgerrechts, das teilen wir so nicht. Denn natürlich wurde es in einzelnen Punkten entschärft, aber der Grundgedanke des ganzen neuen Polizeiaufgabengesetzes, also der steckt in dem Begriff der drohenden Gefahr. Das bedeutet, dass die Eingriffsschwelle für die Polizei weit ins Vorfeld einer Tat verlagert wird. Und das ist immer noch drin und das haben wir immer als zentralen Punkt kritisiert und tun wir auch weiterhin.
Dazu kommen wir gleich später nochmal auch zu deinen Kritikpunkten, aber vielleicht sagst du uns mal, was denn jetzt wirklich aus Sicht der Grundrechte, der Menschenrechte, aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger, die sich vor dem Zugriff der Polizei und des Staates schützen wollen, besser geworden ist.
Besser geworden sind einzelne Punkte wie Richtervorbehalte, die gefehlt haben, zum Beispiel bei der DNA-Analyse oder auch im Zusammenhang von Bodycams in privaten Wohnungen, wobei wir da auch sagen müssen, dass leider die Umsetzung hinter der Kritik von der PAG-Kommission zurückbleibt. Denn zum Beispiel wurde jetzt gesagt, dass der Richtervorbehalt gilt bei der Verwendung von den Daten von den Bodycams in privaten Wohnungen, nicht aber beim Einsatz. Das heißt, weiterhin können Polizisten ohne richterlichen Beschluss in Wohnungen gehen und filmen, nur dürfen sie nicht verwendet werden. Also solche feinen Unterschiede gibt es auch zwischen dem Bericht der Kommission und dem Gesetzentwurf. Darüber hinaus sind es solche Sachen wie, dass die Präventivhaft wurde verkürzt auf maximal 2 Monate. Das sind natürlich einzelne Verbesserungen, aber wie gesagt, ist der zentrale Punkt, also das juristische Konstrukt der drohenden Gefahr, weiterhin drin.
Jetzt hast du aber einen interessanten Punkt gesagt, dass die Präventivhaft, diese Vorbeugehaft, die da eingeführt wurde, auf 2 Monate maximal verkürzt wurde. Wie ist das denn? Bisher galt 3 Monate, aber mit der Möglichkeit zur Verlängerung. Das heißt, ich weiß gar nicht mehr, welcher Journalist davon gesprochen hat. Er hat dann von Unendlichkeitshaft gesprochen, dass theoretisch man einen Präventivhäftling unendlich mal mit diesen Verlängerungen einsperren kann.
Genau. Also diese sogenannte Unendlichkeitshaft, die ist, soweit ich das verstehe, abgeräumt. Aber natürlich ist auch 2 Monate in präventiver Haft auch nicht zu unterschätzen.
Kommen wir zu diesem Begriff drohende Gefahr. Der war ja vor 2 Jahren in aller Munde. Kannst du noch mal uns sagen, was das ist und was ihr daran ganz vehement kritisiert?
Der juristische Begriff der drohenden Gefahr steht für einen Paradigmenwechsel im gesamten Polizeirecht, der von dem Bayerischen Polizeiaufgabengesetz ausging und bedeutet, dass anstelle des Begriffs der konkreten Gefahr die drohende Gefahr als Eingriffsschwelle definiert wird für sehr weitreichende Überwachungsmaßnahmen und andere polizeiliche Maßnahmen.
Was habt ihr denn für Erfahrungen, Informationen darüber, wie in den letzten 2 Jahren, 2,5 Jahren dieser Paragraph zum Einsatz gekommen ist?
Also wir haben versucht, diese ganzen Fälle zu sammeln. Es ist aber immer schwierig, weil man oft auch da gar nicht so gut rankommt. Aber es gab zum Beispiel einige gravierende Vorfälle im Zusammenhang mit Asylunterkünften, also mit Razzien in Asylunterkünften, wo das PAG zur Anwendung kam. Es gab auch einen gravierenden Fall von Racial Profiling in München in diesem Sommer im Englischen Garten, bei dem ein junger Mann, der zu People of Color gehört, verweigert wurde, in den Englischen Garten zu gehen, auch mit der Grundlage von dem PAG. Diese ganzen Fälle über die Jahre haben uns in unserer Kritik natürlich bestärkt auch.
Wurde uns damals die drohende Gefahr oder die Einführung dieses Rechtsbegriffs nicht verkauft, dass es da eher um den Schutz der Gesellschaft vor Terroristinnen und Terroristen geht? Was du jetzt für Fälle geschildert hast, da geht es um Geflüchtete, da geht es um einen Fall von Racial Profiling. Wo ist denn da die drohende Gefahr eigentlich?
Das ist eine gute Frage, weil wir teilen das natürlich nicht. Also ich kann das nicht politisch erklären im Sinne von zu erklären, was dahinter stecken soll, sondern ich kann nur sagen, dass dieser Begriff genutzt wird, um Maßnahmen zu rechtfertigen, die aus unserer Sicht den bestehenden Rassismus auch bestärken, im Zusammenhang mit Racial Profiling zum Beispiel, aber natürlich nicht nur. Und dabei wird auch also ein gesellschaftliches Klima von Angst, glaube ich, auch bewusst geschürt, um sowas zu rechtfertigen, gerade im Zusammenhang mit Terrorismus. Also wir haben ja zum Beispiel damals auch eine Demonstration gemacht mit Ausgehetzt zusammen, unter dem Motto, gemeinsam gegen die Politik der Angst. Ich glaube, das ist immer noch relevant.
Jetzt hast du es ja vorhin noch erwähnt, ich will da noch mal kurz darauf zurückkommen, dass es nur noch in Anführungsstrichen 2 Monate Präventivhaft gibt. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, um das zu verstehen oder zu bewerten zu können, vor dieser Novellierung des Polizeiaufgabengesetzes 2018 war diese Haft auf 14 Tage beschränkt. Also man muss schon sagen, die bayerische Staatsregierung hat sich da im Großen und Ganzen, sie musste jetzt ein bisschen gerade bei dieser Präventivhaft zurückrudern, aber sie hat das immer noch, diese Präventivhaft vervierfacht. Also ist das so ein bisschen auch die Masche, die die bayerische Staatsregierung da fährt, erstmal ganz radikal aufzutreten, vehement was einzufordern und dann ein Stück weit, aber nur ein kleines Stück weit zurückzurudern?
Ja, und da könnte man jetzt natürlich drüber mutmaßen, inwiefern da eine Taktik dahinter steckt. Ich persönlich glaube schon, dass die bayerische Staatsregierung von der Kritik der PAG-Kommission, also dass die darüber hinausging, was sie erwartet haben. Also ich glaube, politisch betrachtet ist dieser Bericht der PAG-Kommission eine Ohrfeige für die bayerische Staatsregierung, auch wenn wir ihn nicht für hinreichend halten.
Okay. Das No-PAG-Bündnis hat zusammen mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte geklagt vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Wie ist denn da der aktuelle Stand der Klage? Kannst du uns da was erzählen?
Ja, also wir haben als Bündnis No-PAG zusammen mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte, das ist ein Kollektiv von Juristinnen und Juristen, eine Verfassungsbeschwerde eingereicht, tatsächlich beim Bundesverfassungsgericht, nicht beim Bayerischen. Es ist so, dass wir demnächst uns mit unseren Partnern unterhalten, wie wir nun mit dieser Klage weiterhin umgehen, wo die Lage sich verändert hat. Grundsätzlich gilt, dass bei solchen Verfassungsbeschwerden man nie sagen kann, wie lange es dauert, und im Zweifel dauert es Jahre, und da müssen wir uns einfach gedulden.
Warum seid ihr gleich direkt nach Karlsruhe gegangen?
Es gibt das Mittel der Verfassungsbeschwerde, wo man sozusagen alle gerichtlichen Instanzen überspringen kann und direkt zur Allerhöchsten kommt. Und der entscheidende Punkt ist dabei aber, dass man aus einer unmittelbaren Perspektive das juristisch argumentieren muss. Also man kann nicht allgemein sagen, wir halten es für verfassungswidrig aus den und den Punkten, sondern es muss sich eine Person oder eine Gruppe von Personen zusammenfinden, die aus ihrer persönlichen Perspektive heraus sagen können, sie sind von diesem Gesetz in ihren Grundrechten verletzt. Wir haben das damals gemacht, es waren 10 Leute, also aus unterschiedlichsten Bereichen, also selber Anwälte waren auch dabei oder Journalisten, die Träger von Berufsgeheimnissen auch dazugehören. Ich selber bin auch einer der Kläger, weil ich ein Ermittlungsverfahren hatte aufgrund einer Fahne der kurdischen YPG, die auf meinem Facebook-Profil zu sehen waren, und deswegen habe ich sozusagen den Hintergrund von polizeilichen Ermittlungen, und in dieser Perspektive wurde dann in meinem Fall auch juristisch das argumentiert.
Das ist jetzt aber abgeräumt, wenn ich mich da recht entsinne, konnte ich in der Presse entnehmen, oder?
Genau, da gab es vor kurzem ein ziemlich wegweisendes Urteil, dass diese YPG-Fahne nicht verboten ist, was uns natürlich vorher auch schon klar war, aber jetzt ist es auch amtlich bestätigt.
Nochmal zurück zu den Gerichten. War das vielleicht auch eine politische Entscheidung, gleich vor das Bundesverfassungsgericht zu gehen, weil ihr euch vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof vielleicht eh nichts erwartet habt?
Ja, also ich glaube, dass man da einfach aus allen Rohren feuern muss. Und es gibt da natürlich andere Klagen auch. Also die Landtagsfraktionen von Grünen und SPD haben auch geklagt mit ihren parlamentarischen Mitteln, also das ist dann nochmal was anderes. Es gibt auch eine Normenkontrollklage von den Bundestagsfraktionen, von Die Linke, FDP und die Grünen. Man muss einfach alles ausspielen, was man kann, und dann wird es hoffentlich eine Konsequenz geben.
Weil ja auch, ich habe das jetzt auch nicht mehr verfolgt, ja auch in ganz vielen Bundesländern dann ausgehend von dem Bayerischen Polizeiaufgabengesetz die Gesetze in den anderen Bundesländern verschärft wurden. Ihr schreibt in eurer Pressemitteilung, ich zitiere das jetzt mal, das PAG 2021 folgt weiterhin dem allgemeinen Trend zu einer neuen Law-and-Order-Politik. Es fügt sich neben neuen Bundesverfassungsschutzgesetz, neuer Gebührenordnung der Bundespolizei, Staatstrojaner für alle Geheimdienste und geplanter Bundespolizeigesetzverschärfung als autoritärer Baustein ein. Seht ihr das oder siehst du das so, dass da wirklich ein allgemeiner Trend herrscht, jetzt Wollen wir mal das Infektionsschutzgesetz außen vor lassen und Corona, diese Debatte führen wir jetzt nicht. Aber ist das festzustellen, deiner Meinung nach?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bedauere das sehr, dass die Themen Freiheitsrechte, Grundrechte in letzter Zeit vor allem von Leuten vereinnahmt wurden, denen es in Wirklichkeit gar nicht darum ging, sondern die da auch Verschwörungstheorien verbreiten oder einfach nur aus egoistischen Gründen genervt sind, dass sie eine Maske tragen müssen. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, trotzdem diese Themen nicht den Leuten zu überlassen, die das zu Unrecht vereinnahmen, sondern eben genau diese Aufzählungen, die sie gerade auch nochmal gemacht haben, immer wieder zu kritisieren. Weil das Bayerische Polizeiaufgabengesetz, das findet eben nicht im luftleeren Raum statt. Also wie Sie schon gesagt haben, gab es ja auf der Länderebene eine ganze Welle von Polizeigesetzverschärfungen, die auch getragen wurden von den unterschiedlichsten Parteienkoalitionen. Es gab eben auf Bundesebene diese Beispiele und jetzt zuletzt auch die geplante Bundespolizeigesetzverschärfung. Aber auch nicht nur in Deutschland, also zum Beispiel in Frankreich erlebt man ja auch gerade massive Proteste gegen ein geplantes Polizeigesetz, was es unter Strafe stellen soll, Polizeieinsätze zu filmen. Diese ganzen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen haben miteinander zu tun und die haben wir auch im Blick und sehen uns da auch solidarisch damit verbunden mit solchen Bewegungen überall.